Hallo und herzlich willkommen zu Play at Work. Mein Name ist Tristan Hanschel und ich bin Game- und Level-Designer. Für dieses kleine Podcast-Projekt spreche ich mit verschiedensten Menschen über ihren Einstieg in die Games-Industrie. Für diese Folge konnte ich mit Emesche Anna Hopper sprechen. Anna arbeitet als Junior Game Designerin bei Limburg Entertainment in Hessen und wir unterhalten uns über ihre Erfahrung mit Events, die Balance zwischen Studium, Arbeit und Freizeit sowie die Überschneidung von System und Narrative Design. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Meine allererste Frage an dich wäre, weißt du noch, wann ungefähr oder wie der Moment war, in dem du beschlossen hast, beruflich was mit Spielen zu machen?
Ja, das war tatsächlich, ich denke, in mehreren Etappen. Ich wusste schon immer quasi, seit ich klein bin, dass ich irgendwas als Beruf machen möchte, wirklich was kreiere. Und ich bin sehr lange in Richtung Comics gegangen. Comics und Cartoons hat eher so nebenher nie wirklich fest beschlossen, aber ich war halt auf einer Kunstschule und sowas. Mhm. Und ich habe mich für Animation und Illustration in der Hochschule Kassel beworben und wurde dann eindeutig abgelehnt. Und dann haben wir mit meiner Schwester nach einem anderen Studienplatz gesucht und haben dann die MDH gefunden und halt Game Design als Studienfach und dachten, das klingt eigentlich echt spannend. Und ich mag Videospiele sehr gerne, mochte das schon immer. Und warum eigentlich nicht? Und habe mich dann beworben und wurde dann auch zum Glück genommen. Und ab da wusste ich halt definitiv, dass das halt... Also ich habe halt recht früh im Studium und gemerkt, ja, das ist definitiv etwas, das ich machen möchte.
Mega schön. Ich sehe da auf jeden Fall eine große Parallele auch zu mir und ich glaube zu vielen anderen Game DesignerInnen, die so ein bisschen mehr aus der grafischen Ecke kommt, weil das vielleicht noch was Greifbares war oder weil halt einfach, ja, da ist auf jeden Fall viele Parallelen auch in der Arbeit gibt. Also ich habe ja auch eine gestalterische Ausbildung vor dem Studium gemacht und ich glaube, jeder Game DesignerIn profitiert auch jetzt davon, so ein bisschen was zeichnen und skizzieren zu können. Deswegen, das sehe ich auf jeden Fall auch voll. Jetzt hast du schon erwähnt, dann ging es für dich an die MDH in Düsseldorf, eine private Hochschule oder Uni, an der es halt diesen Game Design Studiengang gab. Gab es dann einen bestimmten Grund für, dass du dich dann für diesen akademischen Weg entschieden hast? Es gab ja damals, also zumindest wir haben ungefähr gleichzeitig mit dem Studium angefangen, auch schon viel Auswahl, würde ich sagen. Natürlich nicht so viel wie in anderen Ländern, aber durchaus auch in NRW die ein oder andere Schule, die Studiengänge in die Richtung angeboten haben. Ich glaube, mittlerweile sind das immer mehr geworden. Aber was war da so der ausschlaggebende Grund, warum du gesagt hast, boah, ich will unbedingt an die MDH in Düsseldorf?
Ich muss ehrlich sagen, es gab da keinen Grund, sondern es war halt die erste Schule, die wir halt durch Zufall gefunden haben. Und ich habe auch mich für den Game Design Studiengang im Endeffekt sehr spät beworben. Ich habe meine Aufnahmeprüfung am 24. oder 27. August für das Sommersemester gehabt, was, soweit ich weiß, recht spät ist, weil ich ja den Sommer davor für die Illustration noch, für die Illustrationssache noch gezeichnet habe. Und im Endeffekt war das so, ich wollte mich ja eigentlich noch fürs Wintersemester bewerben, aber da war ich schon ein bisschen spät dran. Und wir haben dann auch nicht wirklich weiter in die Sache reingeschaut, sondern war, oh cool, das funktioniert und die würden mich jetzt auch noch zum Aufnahmeprüfung einladen wollen. Und das war es. Und der andere Grund war, ich wollte halt definitiv außerhalb von Bayern studieren, weil ich habe 10 Jahre in Niederbayern an der österreichischen Grenze verbracht und wollte einfach weg. Genau, ich glaube, Berlin war halt voll, soweit mir das gesagt worden ist. Und dann dachte ich, warum nicht Düsseldorf?
Ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Stadt. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Bewerbungsprozess an der MDH erzählen? Also wie sah das da so für dich aus? Bei uns am Cologne Game Lab gibt es da so ein 3-Stufen-Programm mit Hausaufgabe, also ein Assignment und davor noch so ein Portfolio, das man abgeben muss. Und am Ende kriegt man wird man zum Interview eingeladen, also zu einer Art Vorstellungsgespräch. Wie sah das bei euch aus?
Also ich kann nur für mich sprechen, weil ich denke, dass es auch immer wieder improved wird über die Studiengänge. Also kann das jetzt inzwischen ganz anders aussieht. Für mich war das, also ich habe auf jeden Fall meine Kunstmappe mitgenommen, weil das ist das, was ich dann schon hatte. Und habe das auch ein bisschen umgearbeitet, das auf Gamespass, dass es wurde ein Mappengespräch geführt. Und dann habe ich so ein praktisch Game Design Test gekriegt. Das war was sehr, sehr Kleines. Ich habe eine Skizze von so einer 2D-Landschaft gekriegt mit so einem kleinen Rover und unten einer PlayStation-Controller und wurde dann halt gefragt, spontan zu antworten, was für ein Spiel könnte ich mir denn vorstellen, was wäre denn interessant an dem Spiel und wie wären die Tastenbelegungen. Und danach in einem separaten Raum hatte ich einen Prüfungsbogen. Da war der erste Teil ein Englisch-Verständnisteil, wo ich einen Artikel, und ich weiß noch, dass es über Sunset Overdrive war, lesen musste und dann dazu Fragen auf Englisch beantworten musste und teilweise auch auf Deutsch. Dann gab es einen mathematischen Teil, wo halt im Endeffekt, ich denke halt, Abitur-Level an Mathematik abgefragt worden ist, sowas wie Ableiten, das weiß ich noch genau. Und dann gab es so ein, ich weiß nicht genau, was ich das nennen sollte, einen Videospiel-Wissen-Trivia-Teil. Im Endeffekt wurden mir halt Bilder von Spielecharakteren gezeigt und ich musste halt dann Studio-Namen, Charaktername und Spielername angeben. Ich denke, das war eher so der Fun-Teil.
Das hört sich eher wie so ein Pub-Quiz.
Ja, genau. Also ich denke, der letzte Teil war eher so der Fun-Teil. Ich habe auch schon gehört, dass bei manchen Leuten einfach statt ja, zeichne deinen Lieblingscharakter oder so. Aber genau, und das war es im Endeffekt. Und ich denke, das hat dann eine Weile, ich weiß gar nicht, so 2, 3 Wochen zur Auswertung gebraucht und habe dann Anruf gekriegt, dass ich genommen worden bin.
Und jetzt bist du natürlich letztes Jahr fertig geworden. Ich glaube, wenn man frisch angenommen wurde, bei mir war das auf jeden Fall damals so, als ich am CGL die Zusage bekommen habe, ist man erstmal super euphorisch und das erste, zweite Semester ist man auch total noch mit rosa-roter Brille am Studieren. Aber irgendwann fallen dann natürlich auch so ein bisschen die negativen Aspekte auf oder hat so ein Fach oder ein Workshop oder einen Bereich, auf das man nicht so wirklich Lust hat. Was waren denn so rückblickend die Sachen, die dich so ein bisschen gestört haben oder die wir hätten anders laufen können? Gab es da irgendwas Großes, was die so im Gedächtnis geblieben ist?
Also ich würde sagen, was dann ich durch Gespräch durch andere gehört habe, ist, dass im Gegensatz zu anderen Studiengängen, wo das halt eher so geblockt wurde mit Abgabeprojekt, Abgabeprojekt, hatten wir das halt sehr flüssig in einem. Das heißt, wir haben Anfang des Semesters immer all unsere Abgaben einmal gesagt gekriegt und dann so am Ende des Semesters müssen wir es abgeben. Das hat dazu geführt, dass halt die Abgaben oft verschoben worden sind, weil, ja, das dann doch sich am Ende dann aufgestaut hat, der Arbeitsaufwand, auch weil sehr viele halt auch neben dem Studium gearbeitet haben. Und ich denke, das hat aber auch so ein bisschen für mich den Eindruck gemacht, dass wir nicht wirklich so gegen Crunch-Kultur predigen, wenn halt dann am Ende doch immer alles auf einmal fertig werden muss. Weil natürlich gehört Zeitmanagement auch dazu, dass man das im Studium lernt, aber ich denke, dass das halt das nicht sehr unterstützt hat. Sondern das war halt so vor allem Leute und zugegebenermaßen auch ich, die dann doch eher spät abgegeben haben. Das war dann definitiv immer sehr, sehr anstrengend am Ende.
Ich glaube, das ist so allgemein so eine Studiensache, die man dann auch mal lernt. Also auf einer Seite natürlich finde ich auch immer, dass da Dozenten und Professorinnen ihren Teil zu beitragen sollten, das Ganze so zu gestalten, dass man gutes Studium kommt, vor allen Dingen, weil du, wie du ja schon richtig gesagt hast, viele auch gleichzeitig noch arbeiten, um sich das Studium vielleicht auch zu finanzieren oder generell einfach, um nebenbei schon Arbeitserfahrung zu sammeln. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen der Clash nach der Schule, sich so ein bisschen mehr selbst zu organisieren und selber seine Arbeitszeiten quasi einzuteilen, dass man alle Abgaben hinbekommt. Aber das ist was, was ich selber auch so erlebt habe und so auch so immer wieder mitbekomme, dass da der größte Konfliktfaktor für viele ist, diese ganzen Deadlines und Abgaben, die man auf einmal dann mit Studienbeginn hat.
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass ich dir recht gebe, dass man auf jeden Fall das dazu gehört, das zu lernen. Ich hatte auch so, also ich habe in einer Kunstschule, das war halt eine Fachoberschule mit Kunstgestaltung, Fachbereich war auch solche Abgaben gehabt, aber das war halt immer nur eine, next to der Schulkram, und auf einmal so viele, das war definitiv sehr erschlagend.
Jetzt hast du es gerade schon einmal erwähnt. Was ich noch super spannend finde immer ist, wenn Leute schon neben dem Studium anfangen, in dem Fachbereich zu arbeiten. Und du hast ja einmal an einen, also später natürlich als Praktikantin und als Werkstudentin bei deinem jetzigen Arbeitgeber gearbeitet, aber vorher auch schon bei einem Studium mitgearbeitet an einem Spiel, das heißt oder hieß Maze Slaughter. Das Studium hieß Giant Gun Games. Möchtest du ein bisschen dazu erzählen, wie es zu der Stelle gekommen ist, beziehungsweise was das für ein Projekt ist und ja.
Ja, das war tatsächlich auch was sehr Spontanes und hat mich sehr gefreut, dass ich da mithelfen konnte, so viel ich machen konnte. Das ist Giant Gun Games, ist das jetzige Studio von Sascha Hendricks, einer unserer Dozenten im 3D-Modeling und in dem Bereich. Und ich habe halt dann davon mitgekriegt, weil ein anderer Kommilitone wurde dann halt auch angefragt und ich fand das halt super spannend, habe ein bisschen beim Projekt nachgefragt, was ja, man braucht ja immer Hilfe bei so einem Vorhaben, habe dann einfach Sascha gefragt, hey, ich finde das ganz spannend, möchtest du, wäre es okay, wenn ich mithelfe und mir das ein bisschen anschaue? Genau, und im Endeffekt, was das Projekt halt ist, das ist Mayslaughter, ist ein Roguelike First-Person-Shooter. Wie der Name halt auch sagt, es spielt in einem Art Labyrinth und es wird geschossen. Es ist so im Vein von, ach, wie heißt das? Also es hat für mich auf jeden Fall so ein eher 2000er Shooter-Vibe, sowas wie Painkiller und in die Richtung, wo es ein bisschen brutaler wird. Doom war auf jeden Fall auch eine große Inspiration, wie sich das alles anfühlen könnte und es geht halt um einen Metzger namens Dan Jeruz und er wird von Aliens entführt und man muss sich halt diese Labyrinthe schlagen, was halt dann so ein
So eine
Stadion,
Arena,
ja,
ne? Ja.
genau so eine Kampfarena, so als Belustigung für die Aliens. Man muss sich da halt durchkämpfen mit allem, was man findet. Und man kann, also was halt geplant ist, man kann halt eigentlich durch das Labyrinth sich durchschlagen, man kann sich durchpuzzeln, man kann da drauf, auf das Labyrinth auch draufspringen. Also eher so ein bisschen finde deinen eigenen Weg, aber du hast halt eine Unmenge an Gegner, die dir an den Kragen wollen.
Ich durfte es ja schon mal spielen auf verschiedenen Messen und er hatte, glaube ich, auch mal eine Closed Alpha oder zumindest ein Playtest. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel, wie ich finde. Mit, wie du schon gesagt hast, sehr vielen Parallelen zu 2000er, 90er Jahre. Shooter à la Quake und ja, hat auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht, das auch zu sehen. Und da würde auch meine nächste Frage kommen. Ihr wart ja mit dem Prototypen auf der einen oder anderen Messe in den Jahren, als es noch Messen on Location gab. Wie war denn da so die Erfahrung mit beim Ausstellen? Also, ich weiß nicht, ob du auch schon mal vorher was schon irgendwie im Studiprojekt ausgestellt hast, aber das war ja dann vielleicht nochmal eine andere Hausnummer, weil in Anführungszeichen es ein echteres Projekt war mit Aussichten auf Pub oder mit Publisher-Suche und deresgleichen. Wie war da so deine Erfahrung?
Also, ich habe einmal aktiv mit ausgestellt, das war auf der Quo Vadis 2019. Und das war auch das erste Mal, dass ich ein Spiel ausgestellt habe. Und ich fand das super spannend. Wir haben mit den Games NRW zusammen einen Stand gehabt mit also drei Studios, die durch Games NRW auf die Quo Vadis gekommen sind. Und wir hatten aber die meiste Zeit für uns, weil unser einer von den Nachbarn, die waren nicht wirklich da, und der andere Nachbar, die hatten halt so einen kleinen einzelnen Tisch, das hatten wir den meisten Platz. Und wir haben halt die Laptops aufgestellt, und was halt wirklich spannend war, dann für mich auch, dass ich sehr, sehr viel mit den Spielern reden konnte und auch schauen konnte, oh, was gefällt denn an dem, was kommt denn so an? Und wir hatten einen unglaublich positiven Feedback und wirklich sehr viele Leute und das wurde auch echt anstrengend. Aber es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie das Spiel dann wirklich live bei Leuten ankommt. Ich habe sehr, sehr viel am Stand verbracht, weil dann Sascha halt dann immer noch mit Publishern und sowas geredet hat. Sehr oft geschäftsmäßig noch unterwegs war und ich fand das auch sehr schön, dass ich so praktisch das, was ich durchs Volunteering gelernt habe, wie ich mit Menschen umgehe und wie ich dann so kommuniziere, dass ich das halt auch so ein bisschen in real life in Anführungszeichen einsetzen konnte.
Hattet ihr mit Mayslaughter vorher schon mal Playtest-Sessions, so also auch nicht nur remote, dass man jemanden das Spiel schickt und sagt später, hey, sag doch mal, wie es war, sondern halt ähnlich wie bei so einer Messe, dass Leute zu euch gekommen sind oder ihr zu Leuten gekommen sind und dem beim Spielen zugeguckt habt, oder war das da auch so die erste Erfahrung?
Also für mich auf jeden Fall. Ich weiß leider nicht mehr genau, ob irgendwann davor das Projekt mal vor. Ich glaube, es wurde einmal vorgestellt. Ich weiß aber nicht, ob das vor oder nach Dapo war. Das war, das ist mir jetzt leider entfallen. Und das war auf einer der Game Crafts in Düsseldorf. Also sowas wurde auf jeden Fall ab und an gemacht. Aber ich denke, die meiste Zeit waren Playtests über online oder so.
Ich finde das nämlich auch super, super spannend. Einmal natürlich aus der Perspektive des Game Designers, der Game Designerin, dass man halt jetzt die Reaktion der Spieler sieht und denen quasi direkt auf die Hände gucken können, wenn was falsch richtig gemacht wird oder wie auf verschiedene Events im Spiel reagiert wird. Aber auf der anderen Seite, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger oder zumindest schöner, ist natürlich, dass man so direktes Feedback zu seiner Arbeit bekommt. Also wirklich so im Sinne von Lob und Kritik. Und bei so einem Job, finde ich, bei dem man halt die meiste Zeit in, naja, am PC sitzt und halt irgendwie Dinge macht, von denen man glaubt, dass sie dann später so und so sich ausspielen in der eigentlichen Spielerfahrung bei der Audience, sage ich mal, ist es dann ein schöner Kontrast oder ein schönes positives Gefühl, wenn man halt wirklich Leuten dabei zuguckt, wie sie Spaß haben, wie sie lachen und ja, einfach das Spiel genießen. Also das fand ich immer, ich habe auch noch nicht super viel Erfahrung mit Ausstellungen gehabt, aber konnte mal ein Studienprojekt ausstellen und auf einer Messe zeigen und da fand ich das so fast schon den größten Teil, den ich da mitgenommen habe. Also ging es dir da ähnlich oder
Ja, doch, definitiv. Ich stimme dir dazu. Ich fand das immer, und ich finde das bis jetzt immer sehr spannend, Leuten zuzuschauen. Ich habe das jetzt obviously schon lange nicht mehr gemacht, aber genau. Was ich halt auch immer sehr interessant finde, ist, wenn Leute das Spiel dann in die Hand nehmen oder man arbeitet, zu sehen, wie sie dann mit den Mechaniken interagieren, wie die Spieler das machen. Weil da sehr, sehr oft Sachen rauskommen, die dann sehr viele Spieler immer auf dieselbe Weise intuitiv anders machen. Du kannst halt sehr, sehr gut herausfinden, so, Moment, es ist das, was ich erwartet habe, ist was anderes rausgekommen. Und dann natürlich danach mit den Spielern noch zu reden und ihren eigenen Eindruck noch zu kriegen als Feedback zum generellen Produkt, was man halt macht. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön, aber auch so zu vergleichen, was die Spieler aktiv wahrgenommen haben und was ich dann wahrgenommen habe, was sie genau machen. Der Vergleich ist auch immer sehr, sehr spannend.
beim Game Design macht, stellt man sich immer so vor, oh ja, dann macht der Spieler, die Spielerin diese Bewegung oder nutzt dieses Feature und wenn man dann manchmal merkt, oh okay, das wird komplett vergessen oder man hat es gar nicht, die SpielerInnen finden es gar nicht heraus, dass man dachte, was total obvious ist, dann kann das manchmal so ein bisschen sehr die harsche Realität sein, habe ich da auch das Gefühl. Aber ja, super cool auf jeden Fall. Du hattest jetzt noch eine andere Sache gerade schon erwähnt, was es super ist, weil da muss ich mir keine langen Überleitungen ausdenken, sondern einfach nur immer wieder sagen, ah, das hast du schon gesagt. Du hast es nämlich schon erwähnt, bei der Covadis hast du auch schon als Volunteer geholfen, beziehungsweise auf anderen Events. Da hatte ich mit der Marilena auch schon mal drüber gesprochen. Und wir selber kennen uns beide ja, glaube ich, durch einige Events, aber auch vor allen Dingen durchs Volunteeren. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du zum Volunteering gekommen bist und wie es dann dazu gekommen ist, dass du später auch in den Leadership-Teams der DEVCOM unterwegs warst?
Ja, also auch wie du es gerade schon, also wenn du schon erwähnst, Marilena war tatsächlich die Person, die mich gefragt hat, ob ich volontieren möchte. Es war sogar mein allerersten Semester. Ich war da, weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das so gekommen ist, aber ich war definitiv einer der Leute, die immer nach den Vorlesungen noch in der Uni war, weil ich auch viel besser von da arbeiten konnte und habe dann mit den Leuten auch geredet, weil ich recht interessiert war. Werden noch so alles mit mir studiert, auch über mir und unter mir nicht, aber ja. Genau, und irgendwann so im Sommer rum, was war ja im Sommer, ich weiß gar nicht wann genau, es war Madelena mal auf mich zugekommen mit, ja, wir brauchen noch Leute fürs Volunteering, das wäre Gamescom. Und ich dachte, das ist ja eigentlich eh so quasi ums Eck, weil ich ja in Düsseldorf gewohnt habe zu der Zeit. Und dann hat eine Freundin und ich haben uns dann bereit erklärt, mitzuhelfen und sind auch dann auf. Sind, haben das dann auch mitgemacht und ich weiß, es war auf jeden Fall super. Ich war super aufgeregt. Das war eine richtig coole Erfahrung. Ich war davor noch nie auf der Gamescom. Ich war auf nie so einer Messe davor. Und es war so ein Wow. So alle paar Sekunden war so, oh mein Gott, was ist das? Das ist ja cool. Genau, und wie es zum Leadership-Team gekommen ist, ich denke, ich habe da sehr viel volontiert, weil mir das sehr gefallen hat. Ich war halt auf der Covadis auch einmal, ich war sehr oft auf der Gamescom, Hab dann auch auf dem Deutschen Entwicklerpreis auch dreimal als Volunteer mitgeholfen, so beim Aufbau und Abwicklung der Show. Und ich denke, wenn man das halt oft macht, dann, also ich wurde halt irgendwann von unserer Volunteer-Managerin approached, ob ich denn nicht 2019 Leadership-Team sein möchte. Und für mich war das so, ich habe das noch nie gemacht und ich finde das spannend und mir war das auch sehr wichtig mit der Community, das Volunteering, das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich dachte, klar, wenn ich jetzt da auch helfen kann, dann mache ich das sehr gerne. Und das war es halt im Endeffekt.
Super schön. Ich finde, das ist total cool, dass sich da oder dass ihr fast schon, kann man eigentlich sagen, so eine tolle Community um das ganze Volunteering aufgebaut haben, wo ganz viele Menschen aus der deutschen Games-Branche und darüber hinaus sich jetzt halt irgendwie vernetzt haben und vor allen Dingen auch junge Menschen, so ein bisschen Gleichgesinnte, könnte man fast sagen. Also es ist auf jeden Fall ein super cooles Projekt fast schon, das ja auch über verschiedenste Konferenzen sich verstreut und nicht nur irgendwie jetzt bei der DevCom angesiedelt ist. Ich hatte noch eine Frage zu dem Thema, die ich auch Marilena gestellt hatte und mich super interessiert. Und zwar hatte ich nämlich die Erfahrung, und ich glaube, das geht vielen so beim Volunteering oder generell bei Leuten auf Konferenzen, dass man Leute trifft, von denen man vorher nur GDC-Talks geguckt hat oder nur Interviews gelesen hat und dann so ein bisschen so einen kleinen Celebrity-Starstruck-Moment hatte. Gab es da einen für dich? Und wenn ja, wer war das?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, dass ich, bevor ich angefangen habe zu studieren, so mit den Leuten behind the games sehr, sehr wenig Berührungspunkte hatte. Das heißt, es gab nie wirklich so ein Ding für mich von früher. Also ich konnte halt so von meinen Lieblingsspielen ein paar Namen, wer da als Designer und als Artist oder sowas dran war. So. Aber nicht direkt, aber ich weiß eine Sache, was fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und zwar gleich am Anfang von unserem Studiengang. Das erste, was wir uns angeschaut haben, war ein Video über einen Talk von Don Daglow. Und im Endeffekt so der Konsens von den Leuten bei uns in der Uni war so, wer ist Don Daglow? Und im Endeffekt, am Ende des Semesters, seit dem Sommer, im DevCon war halt so ein Haufen so, das ist Don Daglow. Und einfach dieser Switch über das Semester, das fand ich sehr, sehr, es war ein sehr großer Eindruck, weil ich war nämlich halt ungefähr auch so, oh mein Gott, das ist der Typ. Weil das war auf jeden Fall so ein sehr memorable
Ja.
Event. Ansonsten war ich ja als Moderator für den Volunteer Appreciation Panel 2019
Ich glaube, da musst du
zuständig.
ganz kurz einmal erklären, was das ist für die
Ah,
Zuschauer, die da
ja,
nicht, weil
genau.
ich weiß natürlich, was es ist, aber ich glaube, viele ZuschauerInnen werden sich jetzt fragen, hä, was ist das für ein Panel?
Ja, stimmt, genau. So jedes Mal nach einer Konferenz am Ende werden Leute aus der Industrie eingeladen, um ein bisschen über sich selber, über ihre Karriere, über generell die Gamesbranche, vor allem Volunteers zu reden. Und man hat dann auch danach die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aktiv aus dem Publikum, und dann auch mit den Leuten ein bisschen zu reden, soweit sie halt nicht sofort zum Flughafen können, weil es gab auch schon ein paar Leute, die haben dann halt sich super Mühe gegeben, das dann noch so reinzuquetschen, dass sie halt auf jeden Fall noch da sein können für uns, und dann mussten sie aber leider gehen. Genau, und 2019 war ich halt als Moderator da und ich denke, das hat mich sehr gefreut mit all den Leuten viel, viel näher so quasi zu reden. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
Ich finde das auch super cool und es ist ja so ein bisschen unique, zumindest von meinem Wissen her, für die DevCom. Das gibt es, glaube ich, nicht groß bei anderen Veranstaltungen. Vielleicht noch bei der Covadis oder so, weil die ja zeitweise vom gleichen Team organisiert worden sind. Aber so nochmal ein Panel zu haben für die Volunteers, die dann vielleicht ja durchs Volunteering nicht Zeit hatten, sich ein Spezielles anzugucken und nochmal so die Headliner, sage ich mal, der Konferenz halt alle aufzureihen und dann so im geschlossenen Rahmen extra für ja, die Volunteers halt Fragen zu beantworten. Das fand ich immer sehr, sehr cool und ist auch so ein bisschen symbolisch, finde ich, für die coole Zeit, die man haben kann als Volontär. Also ich mache jetzt gerade so ein bisschen Volontierwerbung, merke ich gerade, aber ich stehe da auf jeden Fall auch einfach hinter, weil das echt eine tolle Aktion immer ist und eine super Möglichkeit, nochmal so eine Konferenz, gerade die DEFCON, wie gesagt, auf eine andere Art und Weise zu erleben.
Auf jeden Fall. Und ich musste halt auch tatsächlich fürs Volunteering mit Werbung machen, weil es hat mir persönlich sehr viel geholfen. Ich war am Anfang des Studiums auch eher sehr, sehr schüchtern. Ich war eher so nicht der People-Person. Sehr awkward, sehr nervös mit Menschen. Und im Endeffekt habe ich mich halt gepackt und mich da rausgestellt und musste mit Menschenmengen umgehen, musste mit fremden Menschen reden. Habe mich mit anderen Menschen angefreundet, hauptsächlich durch die Volunteers, dass ich mir einfach zu Leuten dazu gesetzt habe und gefragt habe, wo kommt ihr denn eigentlich her? Wir sind ja jetzt ein Team. Und es wurde immer leichter. Und das ist auch unter anderem, weil die Community, also man ist so zusammengeschweißt bei sowas. Man möchte ja, dass die Show auch läuft und jeder leistet seinen Part. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache und auch den Support, den man untereinander auch kriegt. Man hat auch sehr viel Zeit, seine Mitstudenten in einem größeren Umkreis kennenzulernen. Also auch Leute aus Mittweida oder halt dann von den anderen MDH-Standorten oder halt auch eben von den Game Lab und noch viel mehr. Und das finde ich auch sehr schön, weil ich denke halt vor allem die Leute, die zeitgleich mit einem studieren, sind immer sehr, sehr schöne Kontakte. Man geht ja dann so durch dasselbe durch.
Finde ich auch. Also, ich meine, ich sag mal, die größte Teil der Leute, mit denen ich jetzt in diesem Podcast-Format rede, kommt ja aus diesem Netzwerk, beziehungsweise aus dieser, ich nenne es mal, Semestergeneration, also in dem gleichen Rahmen um Start 16, 17 rum, oder vielleicht auch ein bisschen früher, aber so ungefähr der Rahmen. Und ich finde es auch super, dass sich da so eine vielleicht noch kleine, aber auf jeden Fall sehr coole Community draus gebildet hat, die so ein bisschen lose zusammenhängt und natürlich jetzt gerade auch unter Corona und dem Ausbleiben der großen Konferenzen on-site leidet, aber auf jeden Fall, glaube ich, immer noch da ist.
Ja, auf jeden Fall.
Dann kommen wir jetzt zu dem letzten großen Punkt fast bei diesem Interview, das mit dir gerade führe. Warum sage ich das so? Okay. Und zwar dein Karriereeinstieg und dein Start bei Limbic. Du hast da ja angefangen als Praktikantin, als Teil deines Studiums. Wie ist es dazu gekommen? Gab es da einen bestimmten Grund, warum du Limbic ausgewählt hast als deinen Praktikumsstandort? Und wie sah dann das Bewerbungsverfahren aus?
Ja, also im Endeffekt wusste ich ja, dass ich auf jeden Fall Game Design machen möchte und habe mich im vierten Semester auch entschlossen, dass ich eher Richtung Systems Design gehen möchte. Und was ich dann gemacht habe, war super stumpf, mich einmal hinzusetzen und mir so das Gamesmap.com, Gamesmap Germany, Game Dev Map aufzumachen, einfach alphabetisch durch alles durchzugehen, was ich denn so in Frage kommen könnte und mir Listen zu schreiben. So, ich habe so eine Excel-Tabelle, wo ich halt einfach vermerkt habe, so, was passt nicht, was ist denn das für eine Firma, kommt das in Frage, kann ich da überhaupt in die Nähe ziehen oder ist das zu weit weg? Und im Endeffekt bei Limbic hinten war halt die Vermerkung, dass die halt wirklich sehr stark systemische Spiele machen, weil dann auch mit Heroes of Might and Magic und Tropico 6 ja auch Strategie und Simulation dabei waren. Fand das super, super nice so von der Webseite her. Und Limbic hat sich dann sehr stark hochgeschoben zu meinen praktisch preferred Firmen.
Ich finde das übrigens sehr lustig, dass du dir eine Excel-Tabelle machst für die möglichen Bewerbungsstätten. Das ist ein sehr großer System Designer Move, muss man echt sagen. Also das hat dich vielleicht schon qualifiziert für die Stelle, dass du da so rangegangen bist. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Auch die Seiten, die du gerade erwähnt hast, sind super, um sich einen Überblick zu verschaffen, wo man überhaupt überall sich vielleicht bewerben kann. Also das nur so als Einwurf.
Genau, danke. Also, genau, ich fand das halt auch wichtig, dass ich wirklich alles abstecke, was es so gibt, weil ich wusste halt natürlich von einer sehr vielen Firmen bereits durchs Studium, aber ich wollte halt wirklich sicher gehen, dass ich auch die richtige Entscheidung treffe und dass ich irgendwo ankomme, wo ich auch gerne bin. Genau, und es wurde halt dann Limbic, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Zum Bewerbungsverfahren weiß ich gar nicht. Also ich kann dir halt im Groben sagen, und das ist, denke ich, halt recht normal für Game Design, Ich hatte zuerst ein Skype-Interview, so ganz kurz zum Kennenlernen, dann mit unserem Design Director alleine. Dann habe ich mit denen so über mein Portfolio geredet und einmal so generell über wo ich hin möchte und wer ich bin, was wir machen. Und dann wurde mir halt dann zugesagt, dass ich einen Test machen kann. Und das war halt auch so ein allgemeiner Game Design-Test. Ich glaube, zu dem Inhalt darf ich nichts sagen und das will ich auch gar nicht sagen, weil das wäre ja irgendwie auch so, als würde ich die Lösung auch für den Test verraten. Weil man sich da schon Gedanken drüber machen kann. Aber so im Endeffekt habe ich mich dann halt hingesetzt, habe einen Tag Zeit und habe das dann bearbeitet und zurückgeschickt. Und dann wurde ich noch einmal eingeladen, in die Firma zu kommen. Ich denke, das wurde halt auch so gemacht, weil ich halt eben in Düsseldorf gewohnt habe und Limbeck hat den Sitz in Langen bei Frankfurt. Und dann bin ich halt runtergefahren, hatte dann noch einmal eine Führung durchs Büro. Dann konnte ich einmal schon ein bisschen mit den Leuten reden, so viel halt Zeit war, mir ein bisschen auch das Büro anschauen, die Atmosphäre, so ein Bild davon machen und habe halt nochmal mein Portfolio, den Lead Game Designer vorgestellt. Und er hat auch noch ein paar Fragen dazu gehabt und haben dann noch einmal ein bisschen detaillierter über die ganzen Sachen geredet und auch, wo ich halt hin möchte und was so. So von beiden Seiten, dass es passt, genau. Und dann habe ich danach per E-Mail eine Zusage gekriegt.
Super. Und dann hast du da 6 Monate lang dein Pflichtpraktikum quasi absolviert. Wie war die Zeit so? Hast du dich super schnell eingelebt? Hast du direkt große Aufgaben bekommen oder wurdest du erstmal so sachte ans ganze Thema rangeführt?
Also, ich muss erstmal sagen, ich war unglaublich nervös und ich hatte Schwierigkeiten in Darmstadt bzw. in der Umgebung, Frankfurt-Umgebung Wohnung zu finden. Und ich bin tatsächlich bei einer Mitvolontier-Person untergekommen für eine Weile. Und es haben tatsächlich drei Volunteers mit mir in der Firma angefangen.
Ach, krass.
Und noch eine Person, die ich so von Meetups kannte. Also, es ist halt super wertvoll, das Mann. Es hat mich ein bisschen die Angst genommen. Und dann zum Arbeitsbereich. Also, im Endeffekt, ich wurde auf Tropico 6 gepackt und mein zuständiger Designer, der war aber leider zu der Zeit im Urlaub.
Oh.
Also habe ich eine sehr, sehr schöne und sehr detaillierte Erklärung gekriegt von ihm, was ich denn alles machen kann, wie ich meinen Arbeitsplatz aufsetze. Natürlich war halt unser Design Director da und alle anderen Leute auch und haben mir so immer geholfen, wenn ich irgendwas nicht wusste, wurde allen vorgestellt. Und dann habe ich so zwei Tasks gekriegt. So im Endeffekt, was halt erwartet worden ist, dass ich halt, weil Tropico ja doch ein großes Spiel ist, wahrscheinlich so die 2 Wochen zum Spielen hernehmen könnte. Und dann kann man nochmal so gegen Ende der 2. Woche mit meinen Tasks anfangen. Das waren halt wirklich so eher Research- und Analyse-Tasks. Ich muss sagen, ich habe so nach einer Woche gesagt, ich glaube, ich möchte jetzt einfach arbeiten und habe dann einfach losgelegt. Und dann ist halt unser Designer zurückgekommen und hat sich dann alles angeschaut, hat meine Fragen beantwortet. Genau, die meiste Zeit durfte ich sehr eigenständig arbeiten. Ich habe bei den 3 DLCs geholfen, hauptsächlich mit Designs noch ausfüllen, dann so UI-Mockups machen, Fragen von Programmierern beantworten zum Design, Balancing. Ich durfte an die Balancing-Tabelle dran, das war so, oh Gott, was ist das? Das war echt groß und so In-Game-Events habe ich dann auch betreut. Das ist Chinese New Year Event, war ja hauptsächlich ein kosmetisches Event, aber es gab doch einige technische Feinheiten und auch kulturelle Feinheiten und da war ich halt der Ansprechpartner mit unseren Producern. Genau. Und das war so ungefähr die 6 Monate durch. Ich wurde sehr ins kalte Wasser geworfen
Ich
quasi.
wollte gerade sagen, ja.
Und man hat dann geschaut, ob ich schwimmen kann. Aber ich denke, das war schön so.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Firmen wirklich ihr Bestes versuchen, Leute so ein bisschen aufzufangen. Aber die Natur der Spieleentwicklung ist so ein bisschen so, dass man trotzdem an allen Ecken und Enden immer gucken muss und dann oft halt Leute, ja, wie du sagst, ins kalte Wasser geworfen werden sind. Was dann natürlich auch so ein bisschen auf einer Seite doof ist, wenn man dann da irgendwo auf eine Wand stößt und nicht weiterkommt, aber natürlich auch eine gute Feuertaufe ist, um dann nachher so voll im Beruf zu stehen und zu wissen, was man macht. Dann ist das Praktikum zu Ende gegangen. Du hast aber nicht aufgehört, bei Limbic zu arbeiten. Erzähl doch mal, wie da so der Übergang war. Haben die gesagt, hey, kannst du einfach weitermachen? Oder wollten sie dir den Bachelor vielleicht schon ausreden und sagen, komm, fang doch einfach bei uns an? Wie war da so der Übergang zum Werkstudenten?
Also eigentlich sogar recht flüssig. Wir haben sehr früh angefangen, auch darüber zu reden, ob das überhaupt in Frage kommt. Wir haben das Gespräch, glaube ich, schon so November, Dezember rum begonnen. Einfach auch, weil ich das wirklich zeitnah wissen wollte, weil ich da dann eventuell, keine Ahnung, halt
Und mehr
schauen
einplanen,
muss,
ne? Ja.
genau, wie es dann weitergeht. Aber das war halt alles so, ja, das geht natürlich klar, lass uns doch ein Thema finden. Und das war von Anfang an super angenehm. Und ich konnte mir dann auch ziemlich selbstständig so einen Plan ausarbeiten, wie das am besten angehen könnten. Wir haben uns dann entschieden, dass ich als Werkstudent dann halt bleibe und ich dann meine Anwesenheit während der Vorlesungszeit immer update, dass ich halt das mir selber einteile, weil wir hatten ja bis Mitte des 7. Semesters noch Vorlesungen und Abgaben in der MDA und dann während der Bachelorzeit hatte ich feste Arbeitszeit. Genau, aber es war, wie gesagt, wirklich sehr fließender Übergang. Das Einzige, wo ich es halt wirklich gemerkt habe, dass es halt was anders wird, ist, weil ich halt nicht jeden Tag im Büro war und weil ich halt einen neuen Vertrag unterschrieben habe.
Ich finde das super interessant, weil das ja oft so die Situation ist, dass Leute nach dem Praktikum halt dann einfach noch ja, weiter als Werkstudentin arbeiten. Und ich selbst habe auch gegen Ende meines Studiums als Werkstudent im Designbereich gearbeitet. Und da wäre meine Frage, hat das denn so gut für dich geklappt? Und glaubst du, das ist ein cooles Modell, das man fahren kann? Also im weitesten Sinne ist es ja fast schon wie so eine Ausbildung oder ein duales Studium, wo man halt einen praktischen Teil in der Firma hat und dann halt den theoretischen immer noch in der Uni, auch wenn es natürlich nicht auf offiziellen Weg so läuft, sondern hat sich da halt so selber erarbeitet. Aber gab es da einen, oder konntest du damit gut leben, sage ich mal? Gab es da eine vernünftige Work-Life-Study-Balance? Oder sagst du, boah, zum Glück war das dann entweder irgendwann um und ich konnte Vollzeit arbeiten und mich dann auf diese eine Sache nur konzentrieren?
Ich muss sagen, mein Praktikum war ja offiziell zu Ende, wo wir alle ins Homeoffice gezogen sind.
Ah, okay.
Also kann das gut sein, dass das halt im Büro nochmal anders funktioniert. Ich bin auch eine Weile lang zurück ins Büro gegangen und da war es definitiv angenehmer, aber ich muss sagen, ich hatte einen Computer, ein Zimmer und 24 Stunden in dem Zimmer und das war definitiv irgendwann so ein. Was mache ich? Das war aber auch so diese Homeoffice-Orientierungszeit, wo wirklich alle so ein bisschen rumgeeiert haben und versucht haben, eine Work-Life-Balance zu finden. Für mich hat sich das halt im Endeffekt so ergeben, dass ich teilweise vormittags und die nachmittags dann noch gearbeitet habe und ich dann halt am Wochenende hauptsächlich dann gecrashed bin. Wo ich dachte, okay, dann kann ich ja vielleicht ein bisschen mit dem Bachelor aufholen oder mit den Abgaben für die Uni. Und dann eher nicht, und dann habe ich das wieder unter der Woche gemacht, und das war aber definitiv eher durch einfach, dass ich noch selber ein bisschen rausfinden musste, wie das funktioniert. Ich bin dann Sommer über ins Büro zurückgegangen, eben auf die Bitte, ob das dann möglich ist, weil dann eine Weile lang alles gelockert worden ist. Und wir waren halt aber nie mehr als, glaube ich, 7, 8 Leute im Büro, und ist halt ein Gebäude, das kannst du 60 Leute oder mehr am Arbeitsplatz fassen. Also war das total okay. Ich hatte ein Großraumbüro mit einer anderen Person hauptsächlich oder zwei. Da lief das viel besser. Dann war es halt so, dass ich 2,5 Tage im Büro war. Das hatte ich 2 volle Tage. Da bin ich halt früh aufgestanden, war den ganzen Tag im Büro, habe gearbeitet, bin am Abend nach Hause und habe dann Essen gekocht, ein bisschen aufgeräumt, bin früher ins Bett gegangen, hatte dann noch einen halben Tag, wo ich danach dann noch im Büro geblieben bin zum am Bachelor arbeiten, wenn ich wollte. Wenn nicht, dann bin ich nach Hause gegangen, habe dann vielleicht auch noch ein paar Sachen erledigt. Hatte ich hatte aber den Rest der Woche einfach Zeit für den ganzen Bachelor-Kram. Und ich denke, das war okay. Ich denke, das muss echt jeder für sich selber entscheiden, ob das für einen Sinn macht, wie viel Workload man dann in eine Woche reinpacken kann und ob das halt nicht anders besser geht. Ich weiß, dass viele Leute sich ja auch Zeit für den Bachelor und so nehmen und dann erst danach zum Arbeit zurückkommen. Und ich denke, das kann man auch in sehr vielen Fällen auch mit den Arbeitgeber auch anfragen. Ich denke, wir hatten auch ein paar Leute, die sind hier als Praktikanten und Werkstudenten schon angestellt gewesen und haben dann eventuell den Master vielleicht noch außerhalb gemacht und sind dann wieder zurückgekommen. Genau, also ich denke, das ist halt so, was ich sagen möchte. Also ich bin da wegen genau dieser Lockdown-Situation, würde ich da sagen, das ist nicht etwas, wo ich eine gute Meinung dazu haben kann, so generell.
Ja, es ist generell so ein bisschen die Sache. Ich versuche natürlich immer, mich selbst auch und so, ich wieder in Anführungsstrichen unsere Generation an Leuten, die in die Industrie eingestiegen sind, zu vergleichen mit vorigen und die jetzt nach uns kommen. Aber es ist auch sehr speziell, weil also das generell ist ja die Industrie immer im Wandel und dann kommt halt noch dieses extreme Event der globalen Pandemie hinzu und die Umstellung aufs komplette Homeoffice. Deswegen ist das so ein bisschen sehr unique und ich glaube, wir müssen uns da auch alle so ein bisschen mehr zurücknehmen und nicht so viel abverlangen, weil es ja schon ein sehr krasser Extremfall ist und der auch einen viel abverlangt manchmal, so im Berufsalltag vielleicht auch. Ja, super. Also auf jeden Fall total spannend zu hören, wie du das da gemeistert hast. Du hast, also meine nächste Frage wäre jetzt zu dem Thema gewesen, hast du deine Bachelorarbeit dann auch zusammen mit Limbic geschrieben, also quasi für oder mit denen, oder war diese nochmal separat? Und falls letzteres, über was ging es denn da?
Also ich habe nicht das Thema mit Limbic zusammengeschrieben, aber wir fanden das doch schon ganz nice, wenn ich mir irgendwas nehme, was doch für Limbic auch relevant ist. Und ich fand das auch ganz nice, weil ich dachte, das kann man dann auch mit der Arbeit verbinden. Auch wenn ich jetzt nicht das für Limbic schreibe, kann ich ja das, was ich in der Arbeit auch so aufnehme, eventuell verarbeiten. Im Endeffekt habe ich aber einzeln geschrieben. Wir haben nur, also ich habe halt im Endeffekt mit meinem Design Director in unseren so Einzelgesprächen also über das Thema ein bisschen gesprochen und das war's so. Genau. Worum ging es zu meiner Bachelorarbeit? Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe den Titel nie auswendig gekonnt, weil das ist
Ich auch
so
nicht.
ein. Die Dinger sind ja so extrem. Also das sind solche Sätze. Das ist, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Ich kann dir das gerne vorlesen.
Die gerne.
Das heißt Constructing Free Will, Player Autonomy in Narrative Driven Campaign Modes for Construction and Simulation Games.
Ah, herrlich, herrlich.
Absolut. Also ich musste das jedes Mal copy-pasten, wenn mich jemand gefragt hat.
Ich bin ganz ehrlich, bei mir war es genauso. Ich habe mir auch viel zu viele Gedanken gemacht, so einen möglichst deskriptiven Namen für meine Bachelorarbeit zu holen. Ich könnte den jetzt auch nicht rezitieren. Ich kann dir natürlich sagen, worum es geht, aber das ist auch immer so, man versucht dann was zu haben, was das gut beschreibt. Aber so richtig catchy, also wenn ich den jetzt irgendwo als Buchtitel im Schrank stehen würde, würde ich den wahrscheinlich nicht aus dem Regal holen. Also ich kann das komplett nachvollziehen.
Ja, ich denke, das ist so, man läuft da auch echt Gefahr von bei komplexeren Themen. Da habe ich meinen Professor und auch mit einer Kommilitonin so zu dritt, weil wir haben beide beim selben Prüfer geschrieben, auch sehr viel Gedanken gemacht bei beiden unseren Arbeiten, so wie nennen wir das? Genau, aber um dazu zu kommen, worum es ge geht, ist dann im Endeffekt, what's on the tin? Ich habe eine Arbeit darüber geschrieben, wie man denn Spielerautonomie in narrativ fokussierten Kampagnen, in Simulationsspielen effektiver gestalten kann. Weil also Simulationsspiele und so jeder Art, sowas wie halt Tropico oder Surviving Mars oder Anno, fördern die Autonomie des Spielers, also Autonomie gestützt auf die Self-Determination Theory, was ein psychologisches Modell ist. Das fördert das halt. Also im Endeffekt, dass Spieler dazu motiviert sind, eigene Entscheidungen zu treffen, sich selber zu entfalten, sehr intrinsisch mit dem Produkt umgehen. Das ist ja bereits im Genre drin und immer mehr kommt es vor, dass Simulation und Management-Spiele Narrative mit reinbringen wollen oder reinbringen werden. Sowas wie zum Beispiel Frostpunk mit dieser Eisapokalypse. Und ich habe im Endeffekt darüber geschrieben, so wie kann man denn solche Sachen, also wie kann man denn das vereinigen am besten, dass die Spieler immer noch das Gefühl haben, sie können ihre Traumstadt, Traumsiedlung, Traumpostapokalyptisches Flüchtlingslager, was auch immer bauen und dabei eine Geschichte erleben, die nicht, die schon konstruiert ist und bestimmte Experience, bestimmten Weg zeigt, aber die Spieler nicht railroadet im Gameplay.
Und konntest du da, was ist die große Erkenntnis? Ganz kurz, too long didn't read.
Was ist denn die große Erkenntnis? Also im Endeffekt machen das ja schon. Spiele fangen schon damit an. Also vor allem Frostpunk habe ich das als Analyse gesehen, als Analyse genommen, weil die da schon sehr viele Sachen mit reinstecken. Auch dass zum Beispiel bestimmte Events in verschiedener Art und Weise getriggert werden. Gleich in der ersten Mission gibt es einen Sturm, der wird entweder getriggert, wenn man eine bestimmte Siedlung findet, oder wenn man halt genug Zeit irgendwie verbringt, das heißt, wenn jemand langsamer spielt oder nicht wirklich draußen erforschen möchte, dann ist es okay, aber der Sturm kommt trotzdem, weil es halt einfach in die Story gehört. Und solche Sachen passieren schon und im Endeffekt war halt die Sache eben, dass, Gott, das ist schon ein bisschen lange her,
Das ist
ich
auch eine
muss es
gemeine
auch.
Frage, merke ich gerade. Also.
Also ich müsste das auch noch mal lesen, was da rauskommen ist. Aber also rauskommen ist, es ist definitiv möglich und es ist definitiv vom Vorteil, wenn man sich stark darüber Gedanken macht, obviously. Und das hat aber schon so Sachen in die Richtung gemacht werden und das definitiv vor allem in Survival, City Builder und sowas auf jeden Fall einen Platz hat. So, Pi mal Daumen. Ich habe das zwar jetzt offen, aber so schnell kann ich jetzt doch nicht lesen.
Alles gut, also alles gut. Ich finde das nur super spannend. Ich habe mich gerade so, als du den Titel vorgelesen hast, so ein bisschen überlegt, okay, Anna ist jetzt Systems Design, das hört sich sehr narrative-heavy an, aber das macht ja komplett Sinn, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, ist der Outcome ja, den man so hat. Dadurch, dass man viel mehr Entscheidungsfreiheit hat, muss ja das Spiel viel systematischer oder das Spielsystem muss viel mehr Reaktionsmöglichkeiten auf die verschiedenen Outcomes haben. Und da verbinden sich ja vielleicht so ein bisschen die beiden Spezialisierungen Narrative Design und System Design, oder sehe ich das falsch?
Also ungefähr so, im Endeffekt, was halt wichtig ist, und das ist so ein Passion von mir, so aus einem sehr, sehr großer Passion ist, dass man halt Narrative und Gameplay miteinander verflechten muss und zusammenbinden kann und eben die narrativen Systeme zu erschaffen und sowas, das ist halt der Weg. Und ja, ich denke, du hast recht. Also es klingt halt wie ein super narratives Thema, aber wenn man sich da anfängt, damit zu beschäftigen, ist es halt auch bei mir dann gekommen. Also es geht im Endeffekt, wie mache ich denn narrative Systeme, die auch wirklich Wirkung haben? Vor allem in einem Genre, wo im Endeffekt der Spieler halt eben sich selber verwirklichen will. Es ist halt im Endeffekt wie in Animal Crossing, wo jeder sein eigenes Dörfchen bauen möchte. Wie kriege ich denn da ein Epos ran?
Ich bin sehr gespannt, wie sich da deine Expertise auf die nächsten Projekte bei Limbic auswirken wird. Und da kommen wir auch dann schon direkt zum nächsten Thema oder schließen so ein bisschen an in dem Thema, das wir gerade angeschnitten haben. Du hast nämlich dann im Oktober 2020 deine Vollzeitstelle gestartet. Jetzt hatten wir da schon einmal den Übergang von Praktikum zu Werkstudentin. Wie war das? Musstest du dich nochmal neu bewerben auf die Stelle? Da haben die gesagt, komm, du bleibst einfach hier, wir finden dich super. Wie sah das da aus?
Also im Endeffekt wurde der Weg im Praktikum schon besprochen, dass ich als Werkstudentin bleibe und danach halt Vollzeit anfangen kann. Das war so Teil des 10-Jahres-Plans, quasi. Also das Einzige, was kam, ich musste halt dann einen neuen Vertrag unterschreiben, natürlich, weil sich die Einstellungs Bedingungen halt ändern, wie heißt denn das nochmal? Also im Endeffekt, ich bin ja kein Werkstudent mehr, sondern Vollzeit und das war's eigentlich. Das war auch wieder ein unglaublich fließender Übergang. Das Einzige, was halt war, so eben, dass das Studium halt dann nicht mehr da war. Und tatsächlich habe ich sogar mein Kolloquium schon während der Festeinstellung gemacht, weil ich
Ach
habe
krass.
Anfang Oktober angefangen, Vollzeit zu arbeiten und habe mir dann für den 24. Einen Tag freigenommen und das Kolloquium dann Vormittag gemacht. Hätte eigentlich auch ein halber Tag sein können, aber ich muss ehrlich sagen, bin nach dem Kolloquium schlafen gegangen.
Das finde ich super lustig, weil das war bei mir genauso. Ich habe auch quasi bei der Abgabe meiner Thesis angefangen, also wirklich morgens abgegeben, nachmittags dann, oder nicht nachmittags, morgens abgegeben und dann direkt zur Arbeit, am ersten Arbeitstag und habe mir dann auch einen Tag freigenommen fürs Kolloquium. Deswegen super lustig, dass es so ähnlich ist, aber das finde ich auch super schön, dass es für dich so ein fließender Übergang war, weil das heißt ja dann hoffentlich auch, dass du dich in der Firma einfach wohlfühlst und dass du da Spaß an der Arbeit hast. Ich finde, das ist sehr, spricht sehr für die Firma dann auch auf jeden Fall auch. Also nicht nur, dass sie dich gut finden, sondern dass du die auch gut findest.
Absolut, ich bin sehr froh, dass ich bei Lübeck gekommen bin und hier auch so quasi meine ersten Jahre Berufserfahrung sammeln kann. Wir sind zwar eine wachsende Firma gerade, ich glaube, wir sind jetzt so knapp 80 Leute
Auf der
und
Website steht 85, glaube ich.
oh, das kann sein, dass wir dann doch so viele neue Leute. Genau, also wir wachsen, genau, aber es ist immer noch sehr, sehr familiär. Wir waren ein bisschen weniger, vielleicht so 10 Leute weniger insgesamt oder 15, wo ich angefangen habe, aber wir haben eine große gemeinsame Küche, sind auch Grüppchen in die Kantine gegangen, es gab Leute, die haben sich irgendwo anders getroffen zum Essen, das war sofort, also sofort so eine Willkommenskultur, schön, dass du da bist. Auch in der Arbeit wird man sofort als voll genommen. Du bist hier zu, also du bist halt hier und deine Meinung ist genauso wichtig wie Leute, die länger da sind. Das finde ich halt sehr schön. Also im Endeffekt, alle Mitarbeiter können sich um so Community-Events und sowas kümmern und das ist immer alles cool. Wir hatten so ein Whatever Wednesday. Das läuft jetzt online. Immer noch unregelmäßig weiter, wo wir halt in der Firma bleiben durften und dann noch was miteinander machen konnten, wenn wir wollten, auch wirklich frei, wie lange wir wollen, solange wir halt am nächsten Tag pünktlich zur Arbeit auftauchen. Genau, haben wir halt Brettspiele gespielt, Filmeabende gemacht, sind manchmal in die Stadt gegangen und solche Sachen und genau, es ist halt sehr familiär. Jeder möchte sofort die neuen Leute kennenlernen. Jeder hilft sich auch so gut man kann. Es ist sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und die Arbeitsatmosphäre ist auch, wie gesagt, sehr schön, weil man einfach, also vor allem als Praktikant wurde ich halt einfach wie ein Junior behandelt. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass Leute einfach einem vertrauen, dass man was kann, wenn man hier so quasi.
Aber super cool. Also, du hast auch wieder eine Frage vorweggenommen, was ich sehr schön finde, weil dann kommt das so ein bisschen flüssiger. Du hattest es nämlich schon erwähnt mit den In-House-Team-Events. Da habe ich alle anderen, mit denen ich die Interviews führe, auch schon darüber ausgefragt, weil ich das super interessant finde, was es da für so ja, Community-Sachen gibt. Wie hat sich das jetzt verändert mit der Remote Work? Also, macht ihr das jetzt online und wie sieht das dann aus? Spielt ihr dann irgendwie zusammen Spiele oder quatscht ihr einfach im Discord oder? Wie sieht das bei euch aus?
Also, es ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben das Whatever Wednesday natürlich als Channel weitergeführt. Es wird auch unregelmäßig, wie ich ja schon gesagt habe, gemacht. Wenn halt Leute, genug Leute zusammenkommen, dann spielen wir halt so Jackbox-Spiele zurzeit sehr oft. Oder wir haben auch Among Us gespielt eine Weile lang. Oder generell, wo man sich halt drauf einigt. Und jetzt seit 2 Wochen habe ich tatsächlich so ein Artist-Meetup online organisiert, wo wir donnerstags uns nach der Arbeit so zwischen 7, 8 fangen wir dann so an, einfach zum Quatschen treffen und nebenher zeichnen, modellieren oder arbeiten an persönlichen Projekten und zeigen uns das so als Feedback auch und reden so über dies und das. Ansonsten haben wir auch, also es hat eher während der Arbeit, aber so Channel für Mittagspausen, wo sich dann Leute aber auch länger treffen, dass die nebeneinander arbeiten können. Genau, das ist halt ungefähr, nicht ungefähr, das ist halt, wie wir das gerade weiterführen. Es gibt auch einen Coffee Kitchen Channel, wo man sich halt auch so ein bisschen treffen kann, weil, wenn man gerade quatschen möchte. Also wir versuchen das so zu gestalten, dass es einem so vorkommt, als wäre das gar nicht remote quasi.
Finde Finde ich super cool. Also wir haben da sowas Ähnliches auch schon gemacht. Also wir machen auch digitale Team-Events, versuchen das regelmäßig zu machen und haben halt auch so einen Channel, mit dem man einfach mal quatschen kann, weil man im Büro ja auch mal eben so über die Monitoren weg was bereden kann oder mal so ein bisschen Smalltalk haben kann. Und das geht natürlich total verloren, wenn man jeder für sich allein zu Hause sitzt. Also super schön zu hören, dass es halt bei allen irgendwie dann doch funktioniert. Also ich meine, gerade bei uns sollte es natürlich funktionieren als digitale Vorreiter, sage ich mal. Aber super auf jeden Fall. Dann, um den Teil über deinen jetzigen Beruf oder deine jetzige Stelle vielleicht so ein bisschen abzuschließen auch, würde mich dann nochmal super interessieren. Du hattest während des Praktikums und der Werkstudentenstelle an Tropico gearbeitet. Ich glaube, zu deinem jetzigen Projekt, da hast du noch nicht so viel verraten, aber mich würde trotzdem super empfehlen, super interessieren, wie denn jetzt deine Arbeit als, ich weiß gar nicht, bist du noch Junior System Designer oder habt ihr da irgendwie eine spezielle Bezeichnung für? Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Nee, also alle unsere Game Designer heißen einfach Game Designer. Also wir haben ein Junior Game, also Junior und so, also ich bin Junior Game Designer. Wir haben jetzt nicht ein spezifisches Systems Designer oder sowas, sondern alle Game Designer sind Game Designer. Einfach.
Okay,
Genau.
dann sage ich einfach, ja,
Genau.
dann sage ich einfach Game Designerin, wie da so dein Arbeitsalltag aussieht, würde mich dann super interessieren. Also wenn du morgens auf die Arbeit kommst, beziehungsweise dich einloggst, was ist dann so dein Tagesablauf? Einfach damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie ja, das bei dir aussieht.
Ja, also zurzeit halt von zu Hause aus, halt mega natürlich, ich wache halt auf und wenn ich dann ankomme, nachdem ich so meine Sachen durch habe um 10, haben wir für das Projekt, an dem ich arbeite, unser Daily Meetup, wo wir halt alle einmal sagen, was wir am letzten Tag gemacht haben, was wir so für heute ungefähr vorhaben. Das ist einmal, damit wir immer so auf denselben Stand sind. Das ist ja auch, ja. Genau, das ist ganz nice. Das ist dann im Endeffekt auch Beginn der Kernarbeitszeit. Ansonsten als Game Designer bin ich halt dafür zuständig, unsere Designdokumente zu schreiben. Das ist meistens in zwei Teile unterteilt oder mehrere Teile. Das eine ist halt das Overall-Konzept für ein Feature, was wollen wir denn da so rauskriegen? Und dann wird das so Iterationen runtergebrochen, wie bauen wir das dann auf, dass es so alles aufeinander steckt, bis das ganze Ding halt steht. So, wo fangen wir an? Was ist der Kern der Sache? Genau, also weil ich halt eben auch sehr viel projektspezifische Sachen mache, kann ich dazu nicht viel sagen, aber so mein genereller Arbeitsalltag ist, sehr viel lesen, sehr viel spielen, sehr viel schreiben, sehr viele Calls. Wir sind doch versuchen recht aktiv, vor allem Game Design miteinander in Kontakt zu bleiben, dass wir uns abstimmen können, weil wir jetzt zurzeit 5 Leute im Design-Team am Projekt sind, dass wir uns da nicht aus den Augen verlieren. Also synchronisieren. Also einmal in der Woche haben wir so ein Game Design Stand-up-Meeting, wo wir einmal noch über größere Probleme, also nicht oder Anliegen reden, wie, ey, das ist jetzt das eigentliche System und wie fügt sich das und das da ein? Oder ich habe mir sehr viele Gedanken über einen Aspekt gemacht, können wir darüber nochmal reden? Und solche Sachen. Wie gesagt, ich kann da jetzt nicht wirklich viel sagen.
Dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn man da noch neue News zu dem Projekt hat und wir so ein bisschen dann irgendwann herausfinden, an was du denn da gerade bastelst oder ihr. Ja, super cool. Ich finde es super spannend, gehört zu haben, wie so dein Werdegang war vom Studium oder beziehungsweise vielleicht sogar noch davor dem ersten Gehversuchen als Illustratorin, dann weit über das Studium bis hin zur Vollzeit-Game-Designerin. Ich habe gegen Ende dieses Formats immer noch ein paar Quick-Round-Fragen, wie du vielleicht schon weißt. Die würde ich dir einfach schnell stellen und du antwortest einfach so frei aus dem Bauch heraus, also musst nicht lange überlegen. Genau, und die allererste wäre dann nämlich: Was ist etwas, was du an deinem Job so gar nicht leiden kannst?
Uff, ich denke, das wäre etwas, die Sachen, die man lesen muss, stapeln sich sehr schnell in die Höhe. Ich habe mir angefangen, ein Kanban-Board zu führen, wo ich immer, wenn irgendein Dokument drin ist, was relevant aussieht, dir aufschreibe, wie das Ding heißt, und mir an das Board klebe, dass ich an Tagen, wo weniger los ist, das auch wirklich mal lesen kann, weil das kann Vor allem, wenn man halt sehr viele Meetings hat und so, dann kommen halt noch die Meeting Notes dazu und genau, das stapelt sich dann irgendwann schon. Ich sehe, ich habe immer noch so drei Sachen hier gerade von letzter Woche und es sind definitiv viel mehr auf dann. Ich denke, das ist so etwas, ich wünsche mir, das wird manchmal ein bisschen weniger schnell gehen, aber das ist halt natürlich auch, dass man als Game Designer auch doch recht den Überblick über alles Mögliche behalten muss.
Aber das sind dann interne Dokumente oder sind das Artikel oder Research-Sachen oder was sind das für Texte?
Sehr viele interne Sachen, was in verschiedenen Departments oder bei uns auch passiert. Sehr viele Meeting Notes, dann auch die ganzen Publisher, Sync-Up-Meetings. Aber auch so, wenn halt noch bei uns, wir haben halt für Game Design so Workshop-Tage, das ist halt jeden Dienstag, dann noch so Read-After-the-Talk-Sachen aufkommen, das ist dann auch so, Gott, wann mache ich denn das noch? Ich mache das halt oft dann noch eigentlich nach der Arbeit, sehr schön, wenn ich das Video nochmal, dann denke ich so, oh, das fand ich ganz cool, kann noch eine Notiz dazu schreiben, wenn ich es mache. Also es hat super viel so, oh das noch und das noch und das noch. Das ist manchmal so, oh Gott, wo fange ich damit an?
Das kann ich aber auch nachvollziehen. Also ich selber führe eine lange Liste an Büchern und Artikeln und Linklisten zu irgendwelchen Artikeln zu super interessanten Themen. Aber man findet so selten die Zeit da, sich mal reinzulesen oder auch vielleicht manchmal auch die Motivation, sich da nochmal hinzusetzen und sagen, okay, jetzt schmökere ich doch nochmal rein, obwohl die Sachen ja alle super interessant und spannend sind. Dann vielleicht jetzt eine einfachere Frage, weil die erste ist natürlich immer sehr gemein. Was ist denn das Allerbeste an deinem Job?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich denke, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich wollte immer etwas machen, wo ich etwas erschaffen kann. Und ich finde, das ist sehr, sehr cool zu sehen, dass etwas zustande kommt, dass etwas sich entwickelt. Auf einem anderen Level, mir macht es irre Spaß, über Systeme nachzudenken, wie die ineinander greifen können. Ich mag darüber nachzudenken, wie effizient ein System sein kann, wie Multipurpose man Sachen machen kann. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich irre spannend finde und sehr viel Freude dran habe, wenn ich dann nach den ganzen Lesen und Schreiben einfach schauen kann, okay, wie wird das, wie wird das, wie kann das funktionieren? Und das Letzte ist halt auch, ich finde das tatsächlich sehr, sehr schön, dass wir ein großes Team sind, dass wir ein kommunikatives Team sind, in zusammen etwas zu machen, finde ich sehr, sehr schön.
Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das ist eine sehr schöne Antwort. Einmal das Kreieren natürlich und dann auch das zusammen etwas zu erstellen, finde ich auch eine super tolle Erfahrung. Okay, dann hast du einen Tipp an Menschen, die auch in die Branche einsteigen wollen. Das kann ein Buchtipp sein, aber auch einfach nur ein guter Ratschlag, einen GDC-Talk, den du super fandest. Was kannst du da weitergeben?
Also eines der wichtigsten Sachen, die ich über das Studium vor allem gelernt habe, dass egal wie stark man begeistert von etwas ist und egal wie viel Energie man etwas reinstecken möchte, weil vor allem weil es gerade einfach geht, man sollte immer wieder auf sich selber hören und auch wirklich Zeiten für sich einplanen. Ich habe mich sehr, also ich habe recht spät erst dazu entschlossen, Game Design zu machen und habe immer das Gefühl gehabt, dass ich zu spät dran bin im Studium, dass ich da auch eine Stelle kriege und habe mich dann sehr stark in Sachen reingefressen und ich muss sagen, nach dem Studium war ich sehr, sehr müde. Und nicht nur so körperlich, sondern wirklich durch und durch. Das Praktikum war halt im Endeffekt so, oh Gott, das ist endlich weg. So ein Aufseufzer. Also ich weiß, man möchte viel mehr machen. Aber man muss sich auch Zeit dafür nehmen, sich auszuruhen und so auch auf sich selber zu hören, wenn man halt einfach erschöpft ist. Wir haben eine große Kultur, generell, das Hustle-Kultur, dass man immer busy sein muss, dass man immer mehr machen muss. Und das ist ja so cool, 2 Tage durchgehend an irgendwas zu arbeiten. Aber wenn man das irgendwann nicht mehr kann, es kann einen tatsächlich auf sehr, sehr lange Zeit auch schaden. Und ich denke, mein größter Tipp ist, dass man sehr stark auf sich selber draufschauen sollte. weil man sich sehr leicht verlieren kann, die Gesundheit sehr vernachlässigen kann.
Ich finde das super richtig, was du sagst und auch sehr wichtig, dass du es sagst, weil das natürlich, genau wie du es schon gesagt hast, und ich habe es in anderen Podcast-Folgen auch vielleicht schon öfters mal betont, dass man natürlich so ein bisschen 110% teilweise geben muss, damit man weiterkommt und sich vielleicht auch gegen Konkurrenz durchsetzt im Bewerbungsprozess, im Studium, sonst was. Aber dass es immer vor dem Vorbehalt passieren muss, dass man auf sich selber achtet und ja, einfach guckt, dass man sich selber auch Pausen gönnt und nicht versucht, immer nochmal auch nach der Arbeit oder am Wochenende sich weiter ins Thema zu vertiefen. Also ja, ich will da gar nicht so viel noch weiter zu sagen, weil du es eigentlich, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht hast. Sehr, sehr schöne Antwort auf jeden Fall. Dann als allerletzte Frage, wo kann man denn, wenn du kontaktiert werden möchtest, das muss ich auch nochmal dazu sagen, wo kann man dich denn finden? Twitter, LinkedIn, wie kann man da mit dir in Kontakt treten, falls man noch Fragen zu deinem Studium oder zu Limbic oder einfach generell zu deiner Person hat?
Also ich habe auf jeden Fall ein LinkedIn. Das ist auch etwas, was ich professionell halt auf jeden Fall pflege. Und ich habe auch ein Facebook, weil wir das im Studium gesagt bekommen haben. Es wurde uns ans Herzen gelegt, dass wir das bald auch noch weiter pflegen, obwohl das jetzt gerade auch nicht mehr wirklich in Mode ist. Beides sind unter meinem Vollnamen, Emesha Anna Hopper, zu erreichen. Und genau, wenn es noch Fragen gibt, gerne. Ich freue mich dann darauf, wenn ich dann Fragen beantworten kann, Leuten damit weiterhelfen kann, bin ich sehr glücklich. Genau, da kann mich auf jeden Fall jederzeit anschreiben und kontaktieren. Am besten halt, vor allem auf LinkedIn einfach dazu schreiben, woher das hat, weil wenn ich den Namen dann halt nicht erkenne, muss ich dann auch wahrscheinlich ein bisschen überlegen, so Moment, wer ist das?
Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil man oft ja auch auf das mal, gerade auf LinkedIn, irgendwelche Nachrichten bekommt von Leuten, mit denen man gar nichts zu tun hat und mit denen man vielleicht auch nichts zu tun haben möchte. Das ist ein guter Tipp
Ich
auf
denke,
jeden
das
Fall.
hilft immer, wenn man dazu schreibt, hey, ich habe von dir da und da gehört oder ich kenne dich von da und da, weil dann kommt man auch leichter drauf. Man trifft ja doch zurzeit weniger, aber generell, wenn man in der Industrie unterwegs ist, sehr viele Leute und es ist einfach wieder auf den Punkt zu kommen, so, da ist es.
Ja, super. Anna, ich freue mich super, super, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und bin super begeistert von deinem Werdegang und von den Sachen, die du erzählt hast. Deswegen auf jeden Fall danke dafür und ich hoffe, dass wir, und das sage ich jetzt immer dazu, ich weiß, es wiederholt sich so ein bisschen bei den Folgen, aber ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann nächstes Jahr in absehbarer Zeit uns mal wieder sehen können auf einer Konferenz und irgendwie uns nochmal austauschen können.
Ja, ich danke dir, dass du das hier machst. Das ist sehr schönes, eine sehr schöne Sache. Hat mich auch sehr gefreut, das Interview zu machen. Danke, dass ich dabei sein konnte. Und ja, ich gebe das auch zurück. Ich hoffe, dass man sich dann auch bald wiedersehen kann.
Das war's für diese Folge Play at Work. Anna hat mich nach der Aufnahme noch daran erinnert, dass man Mayslaughter aktuell unterstützen kann. Also falls euch das Fast-Paced Roguelike FPS interessiert, schaut doch mal auf deren Patreon-Seite vorbei. Dieser und alle weiteren Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch bei der nächsten Folge mit dabei.